Wie die Beharrlichkeit, mit der Hanna widersprach, den vorsitzenden Richter ärgerte, so ärgerte die Bereitwilligkeit, mit der sie zugab, die anderen Angeklagten. Für deren Verteidigung, aber auch für Hannas eigene Verteidigung, war sie fatal. Eigentlich war die Beweislage für die Angeklagten günstig. Beweismittel für den ersten Hauptanklagepunkt waren ausschließlich das Zeugnis der überlebenden Mutter, ihrer Tochter und deren Buch. Eine gute Verteidigung hätte, ohne die Substanz der Aussagen von Mutter und Tochter anzugreifen, glaubhaft bestreiten können, dass gerade die Angeklagten die Selektionen vorgenommen hatten. Insoweit waren die Zeugenaussagen nicht präzise und konnten nicht präzise sein. Immerhin gab es einen Kommandanten, Wachmannschaften, weitere Aufseherinnen und eine Aufgaben- und Befehlshierarchie, mit der die Gefangenen nur partiell konfrontiert wurden und die sie nur entsprechend partiell durchschauen konnten. Ähnlich war es beim zweiten Anklagepunkt. Mutter und Tochter waren in der Kirche eingesperrt gewesen und konnten über das, was draußen passiert war, keine Aussagen machen. Die Angeklagten konnten zwar nicht vorgeben, nicht dort gewesen zu sein. Die anderen Zeugen, die damals in dem Dorf gelebt hatten, hatten mit ihnen gesprochen und erinnerten sich an sie. Aber diese anderen Zeugen mussten aufpassen, dass auf sie nicht der Vorwurf fiel. Sie hätten selbst die Gefangenen retten können. Wenn nur die Angeklagten da waren, konnten dann die Bewohner des Dorfs die paar Frauen nicht überwältigen und selbst die Türen der Kirche aufschließen? Mussten sie nicht auf eine Linie der Verteidigung einschwenken, bei der die Angeklagten unter einem, auch sie, die Zeugen, entlastenden Zwang handelten? Unter der Gewalt oder dem Befehl von Wachmannschaften, die doch noch nicht geflohen waren, oder von denen die Angeklagten immerhin angenommen hatten, sie seien nur kurz weg, etwa um Verwundete in ein Lazarett zu schaffen, und bald wieder zurück. Als die Verteidiger der anderen Angeklagten merkten, dass solche Strategien an Hannas bereitwilligem Zugeben scheiterten, stellten sie auf eine Strategie um, die das bereitwillige Zugeben ausnutzte. Hanna be- und dadurch die anderen Angeklagten entlastete. Die Verteidiger taten es mit fachlicher Distanz. Die anderen Angeklagten sekundierten mit empörten Einwürfen. Sie haben gesagt, sie hätten gewusst, dass sie die Gefangenen in den Tod schicken. Das gilt nur für sie, nicht wahr? Was ihre Kolleginnen gewusst haben, können sie nicht wissen. Sie können es vielleicht vermuten, aber letztlich nicht beurteilen, nicht wahr? Hanna wurde vom Anwalt einer anderen Angeklagten befragt. Aber wir alle wussten, wir alle zu sagen, ist einfacher als ich zu sagen, ich allein, nicht wahr? Stimmt es, dass Sie allein im Lager Ihre Schützlinge hatten, junge Mädchen jeweils, eines für eine Weile und dann für eine Weile ein anderes? Hanna zögerte. Ich glaube, dass ich nicht die Einzige war.
Du dreckige Lügnerin, deine Lieblinge, das war deins, deines allein.
Eine andere Angeklagte, eine derbe Frau, nicht ohne gluckenhafte Behäbigkeit und zugleich mit gehässigem Mundwerk, war sichtbar erregt. Könnte es sein, dass Sie Wissen sagen, wo Sie allenfalls glauben können? Und glauben, wo Sie einfach erfinden? Der Anwalt schüttelte den Kopf, als nehme er ihre bejahende Antwort bekümmert zur Kenntnis. Stimmt es auch, dass alle Ihre Schützlinge, wenn sie ihrer überdrüssig waren, in den nächsten Transport nach Auschwitz kamen? Hanna antwortete nicht. »Das war Ihre spezielle, Ihre persönliche Selektion, nicht wahr? Sie wollen sie nicht mehr wahrhaben, Sie wollen sie verstecken hinter etwas, was alle gemacht haben. Aber, oh Gott!« Die Tochter, die sich nach ihrer Vernehmung unter die Zuschauer gesetzt hatte, schlug die Hände vors Gesicht. »Wie habe ich das vergessen können?« Der vorsitzende Richter fragte sie, ob sie ihre Aussage ergänzen wolle. Sie wartete nicht, bis sie nach vorne gerufen wurde. Sie stand auf und redete von ihrem Platz unter den Zuschauern aus. Ja, sie hatte Lieblinge. Immer eine von den Jungen, Schwachen und Zarten, und die nahm sie unter ihren Schutz und sorgte, dass sie nicht arbeiten mussten, brachte sie besser unter und versorgte und verköstigte sie besser und abends holte sie sie zu sich. Und die Mädchen durften nicht sagen, was sie abends mit ihnen machte. Und wir dachten, dass sie mit ihnen, auch weil sie alle in den Transport kamen, als hätte sie mit ihnen ihren Spaß und sie dann satt gehabt. Aber so war es gar nicht. Und eines Tages hat doch eines geredet und wir haben gewusst, dass die Mädchen ihr vorgelesen haben. Abend um Abend um Abend. Das war besser, als wenn sie, auch besser, als wenn sie sich an dem Bau zu Tode gearbeitet hätten. Ich muss gedacht haben, dass es besser war, sonst hätte ich es nicht vergessen können. Aber war es besser? Sie setzte sich. Hannah drehte sich um und sah mich an. Ihr Blick fand mich sofort. Und so merkte ich, dass sie die ganze Zeit gewusst hatte, dass ich da war. Sie sah mich einfach an. Ihr Gesicht bat um nichts, warb um nichts, versicherte oder versprach nichts, es bot sich dar. Ich erkannte, wie angespannt und erschöpft sie war. Sie hatte Ringe unter den Augen, und in jeder Backe führte eine Falte von oben nach unten, die ich nicht kannte, die noch nicht tief war, sie aber schon wie eine Narbe zeichnete. Als ich unter ihrem Blick rot wurde, wandte sie ihn ab und kehrte sich wieder der Gerichtsbank zu. Der vorsitzende Richter wollte von dem Anwalt, der Hannah befragt hatte, wissen, ob er noch Fragen an die Angeklagte habe. Er wollte es von Hannas Anwalt wissen. »Frag sie«, dachte ich, »frag sie, ob sie die schwachen und zarten Mädchen gewählt hat, weil sie die Arbeit auf dem Bau ohnehin nicht verkrafteten, weil sie ohnehin mit dem nächsten Transport nach Auschwitz kamen und weil sie ihnen den letzten Monat erträglich machen wollte. Sag's, Hannah, sag, dass du ihnen den letzten Monat erträglich machen wolltest, dass das der Grund war, die Zarten und Schwachen zu wählen, dass es keinen anderen Grund gab, keinen geben konnte.« Aber der Anwalt fragte Hannah nicht, und sie sprach nicht von sich aus.